Lass es uns gleich auf den Punkt bringen. Es ist die größte Katastrophe im deutschen Fußball. Hat ein sehr, sehr großer Moderator, Kommentator, Interviewer, ihr könnt es da draußen nennen, wie ihr wollt, gesagt, das ist der HSV. Das würde ja auch so flaggen in dieser Ausgabe dieses Podcasts. Ich bin da zu großen Teilen bei ihm, muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn man aus der Eifel kommt, wenn man ungefähr 1,95 Meter groß ist, gärtenschlank, wenn man dann darüber hinaus wirklich einfach auch gesund lebt, kaum Stress hat, dann kann man sich das leisten. Oder aber man braucht vor allen Dingen für so eine Aussage eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Na, wie hat dir mein kleines Entree gefallen, lieber Thomas Wagner?
Habe ich denn gestern in unserer internen Gruppe gesagt, das ist die größte Katastrophe. Das wäre, das muss man ehrlich sagen, das wäre selbst dem HSV dann zu viel Ehre. Ich würde jetzt nach einer Nacht Schlaf, würde ich sagen, das ist eine der drei schlimmsten HSV-Niederlagen seit 20 Jahren. Darauf würde ich mich dann doch jetzt einigen lassen. Weil kannst du dir das vorstellen, lieber Mike, gestern Morgen aufgestanden nach 7,5 Stunden Schlaf, dann mit meiner mittleren von 3 Töchtern frühstücken gewesen, dann beim Sport gewesen, einen Saunagang nach Hause, schön so ein bisschen noch vorbereitet die Woche und dann gedacht, okay, jetzt guckst du dir mal Fußball an, weil es wird ja wahrscheinlich jetzt alles gut mit Steffen Baumgart nach dem Sieg gegen Elversberg. Und was das für ein Gegurke vom HSV gestern war, oh. Also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie oft ich mich umgesetzt habe auf der Couch, um zu denken, okay, ich finde jetzt einen Platz, wo das Spiel dann besser läuft oder sowas. Das war ja so ein Gestümper, ein Gewürge, ein einfach gar nichts. Und was Steffen Baumgart ja immer geschafft hat bei seinen Mannschaften, er hat ja Vereine mit seiner Art angezündet, ob das in Paderborn war, ob das in Köln war. Und da war ja gestern gar nichts von zu sehen. Und ich glaube, was man konstatieren kann, es reicht also nicht, dass er kommt mit Hand auflegen. Die Spielidee von Steffen Baumgart hat vor allen Dingen in Paderborn immer aus der Underdog-Rolle funktioniert. Der FC war ja in der Bundesliga eigentlich auch eher Außenseiter. Und dann Mannschaften überraschen mit dieser Intensität. Das ist ihm immer gelungen. Hier kommt der Gegner, stellt sich hinten rein. Osnabrück hat das natürlich im Rahmen seiner Möglichkeiten gut gemacht. Hinten gut, war noch gierig, aber ansonsten war das ja Bälle einfach nach vorne knallen. Guter alter Uwe Koschinat-Fußball. Und dass unserer Mannschaft gar nichts eingefallen ist, also gar nichts, und das auch weder zu Spielbeginn noch nach der Pause, wo du vorher den Ausgleich gemacht hast, noch nach der roten Karte oder nach dem Platzverweis, dass da gar kein Feuer drin war, also das muss ich sagen, war echt schlimm. Das hat sich so angefühlt, gestern wie so ein Leberhaken in der 7. Runde. Mein lieber Herr Gesangverein.
Und das, obwohl du wirklich Töchter hast, also die würde ich einsperren zu Hause. Also das sind ja wirklich, wer jemals die Töchter von Thomas Wagner gesehen hat, der müsste eigentlich sagen, ja, die müssen ihn doch besänftigen. Also so viel
Ich war dann gestern alleine. Ich war mit dem HSV alleine gestern.
Okay. Ich dachte, sie hätten dich einfach begleitet, den alten Mann, auf die Couch und hätten gesagt, so komm, lass mal Papa beistehen, weil sie irgendwie eine Ahnung gehabt hätten. Aber ich hatte eine Ahnung, ehrlicherweise. Irgendwie komisch. Du hattest eine? Ja, okay. Weißt du warum? Weil Steffen Baumgart, also der, den man ja in Köln wirklich gefeiert hat und auch streckenweise zurecht, aber er kann halt auch nur ein System. Und das war doch irgendwie auch klar, dass Osnabrück irgendwie den ganz großen Bus hinten reinstellt und dass man sich dann vielleicht etwas flexibler auch verhält als Trainer. Aber nein, es musste unbedingt dieses System gespielt werden. Habe ich nicht verstanden. Aber
ja, aber ich glaube, also man kann natürlich, um die Mannschaft ein bisschen in Schutz zu nehmen, kannst du sagen, du hast 2,5 Jahre nur Spektakelfußball gespielt mit ständig rochierenden oder rollenden Positionen. Also der Abwehrspieler taucht mal vorne auf, das war es ja in seiner Anfangszeit, der Torwart soll der Regisseur sein. Und Steffen Baumgart hat auch ein bevorzugtes System, das ist ein bisschen was anderes. Da geht es um Pressing und hoch anlaufen vorne. Pressing spielen aber meistens Mannschaften, die jetzt nicht das Spiel machen. Und der HSV muss das Spiel machen, zu Hause, vor allen Dingen gegen den Tabellenletzten, soll aber einerseits pressen und hat auf der anderen Seite noch die Fragmente von Walter im Kopf. Das ist vielleicht für den einen oder anderen Spieler tatsächlich gar nicht so einfach, muss man ehrlich sagen. Aber gestern war es ja so, dass eigentlich fast alle Spieler auch individuell versagt haben. Also Van der Bremt, habe ich in der Hinrunde gesagt, der ist so gut, der wird nächstes Jahr Bundesliga spielen. Der macht das ist nur noch ein Schatten, auch allein dieses dumme Foul. Katterbach auf der anderen Seite kam grausam schlecht ins Spiel, hat auch im Moment, glaube ich, noch körperlich ein paar Defizite, das hat man im Tempo gesehen, hat sich aber dann zumindest ins Spiel reingearbeitet. Schonlau für mich der beste Mann. Meffert im defensiven Mittelfeld, sagen alle, ja, Meffert ist der Taktstock, aber ich erwarte von einem Sechser auch irgendwann mal Offensivaktionen oder Torabschlüsse, ist nicht passiert. Ferrei, der rutscht eigentlich nur weg und macht dumme Fouls, wie vom 0-1. Reis ist nur noch ein Schatten seiner selbst, was er letztes Jahr in der Hinrunde hatte oder vor der Verletzung in diesem Jahr. Klatzel hängt völlig in der Luft. Jatta hat gestern eigentlich immer tolle Aktionen sich selber eingerissen, indem er immer die falsche Entscheidung getroffen hat. Also da war so viel Individuelles, so viele individuelle Fehler. Also das war, würde ich fast sagen, die schlechteste Saisonleistung. Und wir haben jetzt aus 5 Spielen gegen die 3 Aufsteiger 4 Punkte geholt. Es ist einfach viel zu wenig. Und das, nachdem alle Konkurrenten am Wochenende, die ersten 7 haben alle nicht gewonnen, also vorgelegt haben. Ja, gestern würde ich sagen, hat dann so das Leiden eines HSV-Fans eine neue Eskalationsstufe eigentlich erreicht. Mhm. Und ich sag's dir ganz ehrlich, man sagt ja an so einem Sonntag irgendwann, man macht das Fernsehen aus und sagt, ich kann es nicht mehr ertragen, das darf nicht mehr so nah an mich rankommen. Am Montag guckst du dir schon das Restprogramm wieder an, am Dienstag guckst du wahrscheinlich, wo die Konkurrenz spielt und am Mittwoch denkst du, naja, also, wenn wir jetzt in Düsseldorf gewinnen, dann ist ja noch alles drin, ist ja punktemäßig auch, ja. Aber es ist nicht zum Aushalten, es ist einfach nicht zum Aushalten und man muss dann auch mal fragen, sind die Spieler einfach chronisch überschätzt? Ist der Kader schlecht zusammengestellt? Fehlt's an Mentalität? Ist jeder, der in Hamburg auftaucht und dann im Boulevard steht, oh, HSV-Star XY am Wochenende mit Freundin auf der Rennbahn, glauben die wirklich, dass die Stars sind? Teilweise die Würste, die da hinkommen. Es ist wirklich, wie gesagt, nicht zu ertragen. Es kam viel Pech in den letzten Jahren noch dazu, Nachspielzeit Regensburg, Vuskovic. Aber ich kann's echt einfach, also das Wochenende ist, zum Glück war es gestern erst der Sonntag, es ist eigentlich kaputt. Es ist wirklich zum Kotzen.
Ach, da hast du den Leidensdruck ja genauso wie ich auf der anderen Seite beim Weißen Ballett. Was will man sagen? Man hofft ja immer, ne? Man denkt auch immer so, ach komm, ja, es ist ein schwerer Gegner. Und gerade da könnte man ja dann irgendwie auch mal beweisen, dass man Eier hat. Und gerade da könnte es passieren. Und vielleicht stolpert Leverkusen genau an dieser Stelle. Und ich kenne diese ganzen Gedanken. Und dann hakst du es ab und denkst so, oh, okay, es geht wirklich nur noch um Relegation. Und dann denkst du aber doch, naja, aber es sind doch nur 8 Punkte. Es sind doch nur läppische 8 Punkte bis Bochum. Und du denkst so, ja, vielleicht geht das. Und dann hast du Angst und denkst, ja, aber hoffentlich ist es nicht die HSV in der Relegation mit Steffen Baumgart und so. Also man dann schiebt man es auf die Seite. Dann denkt man so, komm, hol Luft, geh mit dem Hund spazieren, mach irgendwas. Und dann, ja, dann gehst du am nächsten Wochenende wieder ran und denkst so, jetzt muss es passieren. Es muss jetzt passieren.
Naja gut, wobei als FC-Fan, glaube ich, hast du dich ja damit zumindest im Moment in dieser Saison jetzt damit arrangiert, dass du sagst, es geht wahrscheinlich wirklich nur um den Relegationsplatz. Also du musst nicht mehr meiner Meinung nach auf Platz 15 schielen. Das ist spätestens seit dem Bremen-Heimspiel klar. Gestern war natürlich irgendwie ein komisches Spiel, weil du am Ende sagen musst, ich finde, dass der FC sich absolut tapfer gewehrt hat mit einer 75-minütigen Unterzahl. Ja. Durch Adamyan auch eine richtig gute Chance hatte, machte, finde ich, übrigens auch technisch gut, dann springt der Ball einfach nicht rein. Am Ende sicherlich trotzdem ein verdienter Leverkusener Sieg. Damit darfst du dich aber eigentlich auch nicht messen oder kannst dich auch nicht messen. Aber klar ist, die Mannschaft hat sich ja auch unter Baumgart nie hängen lassen. Schulz hat eine sehr gute Defensivstruktur reingebracht. Er versucht was nach vorne, aber das war natürlich gestern eigentlich dann nach 15 Minuten alles obsolet durch die rote Karte von Thielmann. Das Ding ist halt einfach, du wehrst dich immer gegen gute Gegner. Du holst in Stuttgart einen Punkt, du holst in Hoffenheim einen Punkt. Du bist jetzt zu Hause wettbewerbsfähig gegen Leverkusen, aber du musst halt auch mal ein Spiel gewinnen und zum Gewinnen gehören dann auch Tore. Und die Offensivproblematik haben wir eingehend hier schon besprochen. Jetzt spielst du in Gladbach. Da bist du sicher nicht chancenlos. Dann kommt Leipzig und dann kommen so langsam die Wochen der Gegner auf Augenhöhe. Aber insgesamt ist es natürlich nach vorne relativ wenig. Und ich habe jetzt gestern noch viele FC-Fans gehört, die mir gesagt haben, ja, das war keine rote Karte gegen Xhaka oder beziehungsweise es ist einer, aber hätte der sich nicht so angestellt, dann wäre das gar nicht so gewesen. Da muss ich sagen, so leid es mir für Thielmann tut, den ich echt für einen geilen Spieler halte, das ist ein klares rotes Ding, wenn du hinten so in die Achillessehne reingehst. Und da muss mir jetzt auch keiner erzählen, das hat der Xhaka provoziert. Das ist einfach rot. Und die jetzt sagen, das war nur Schauspielerei, die sollen sich mal gerne hinten ein paar Stollen in die Achillessehne reingeben lassen. Ich meine, du weißt das als Feuerwehr aus Baden-Baden. Das ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft.
Ja, das ist schmerzhaft, aber ich sehe mich ein wenig zurück. Ich gucke ja selten zurück, das weißt du von mir. Aber ganz, ganz ehrlich, boah, also früher hätte man halt einfach irgendwie sich die Hand gegeben und also es ist ja nichts passiert. Und früher hätte man sich die Hand gegeben, hätte gesagt, so alles klar, war scheiße, gelbe Karte, ciao. Da gab es dann leider natürlich auch, oder Gott sei Dank, den VAR nicht. Da war es für mich einfach ein ganzes Stück weit mehr im Fußball. Jetzt ist die Regel so, wie sie ist und die ist ganz klar und deshalb war es eine rote Karte. Also da brauchen wir keinen FC-Fan und auch kein sonstiger Super-Experte irgendwas anderes erzählen. Es ist ganz glatt rot. Nur, ich denke dann irgendwie schon, es gab innerhalb dieses Spiels Szenen, vergleichbare Szenen, wo mit unterschiedlichem Maß gemessen wurde. Dann hast du dann aber auch irgendwie, ganz ehrlich, Unsportlichkeit fängt für mich dann irgendwie beim Mund an und was sich Frimpong da die ganze Zeit geleistet hat, dieses ganze Gelaber und Lamentieren und den Schiedsrichter aufstacheln und boah, das war mir einfach zu viel. Da habe ich irgendwie gedacht, so insgesamt die Nebenkriegsschauplätze bei diesem Spiel waren irgendwie ja, super ätzend und auch nicht würdig, weder für Leverkusen noch für den ersten FC Köln und ich bin bei dir. Das Spiel war dann natürlich einfach auch mehr oder weniger gelaufen, hat man sich dagegen gestemmt, dann hatte man seine Chancen. Aber genau diese Chancen, wenigstens ein oder zwei, hättest du eben machen müssen. Hättest du irgendwie den Ausgleich hingekriegt, wäre es vielleicht tatsächlich nochmal in eine andere Richtung gegangen. 3 Punkte, glaube ich, ist illusorisch gegen Leverkusen. Also da müsste Leverkusen schon einen rabenschwarzen Tag haben. Sie waren nicht richtig gut. Ich habe das Spiel mit jemandem geguckt, der gesagt hat, die haben doch souverän gewonnen. Da habe ich gesagt, naja, also souveränes Leverkusen habe ich jetzt heute nicht gesehen. Insgesamt ist es so, dass ich natürlich auch gesehen habe, was da los ist, ne, in Müngersdorf. Wenn du in dieses Stadion reinguckst und was die Menschen da für eine Sehnsucht haben, und das fand ich einfach grandios, an dieser Stelle einfach ein riesen Shoutout an die Fans, was die da abgezogen haben in der Situation, in der sich der FC befindet. Ja, das war aller Ehren wert und das fand ich, also deshalb lohnt sich auch, dann tatsächlich in dieses Stadion zu gehen. Wobei wir aber ja jetzt auch sagen können, ich glaube, Tah, super sympathischer Typ übrigens in dem Interview, hat da ja immer noch nicht drüber reden wollen über die Meisterschaft, aber wir haben es ja eigentlich auch schon getan, aber jetzt kann man doch gratulieren mit 10 Punkten, oder?
Ja, also das würde ich jetzt auch gerne mal machen. Also herzlichen Glückwunsch Bayer Leverkusen zur Meisterschaft. Ich weiß, es hat immer so Dinge gegeben, du erinnerst dich vielleicht, wer erinnert sich nicht, Olympia im Skispringen, ich glaube 94 in Lillehammer, als der Japaner im Mannschaftsspringen eigentlich nur, ich glaube, das war sogar die Großschanze, der hätte nur 100 Meter, glaube ich, schaffen müssen. Das war schon unter jedem Leistungsniveau. Jens Weißflug hat ihm oben schon gratuliert und dann ist der bei 78 Meter gelandet und Deutschland hat sogar noch Gold gewonnen. Also sowas gibt's auch. Ja. Aber es sind ja nur noch 10 Spiele und Leverkusen könnte 3 Spiele verlieren, wenn die Bayern alles gewinnen. Und die Bayern in der Verfassung, in der sie im Moment sind, werden wahrscheinlich noch nicht mal alle Spiele gewinnen. Also da brauchen wir jetzt nicht mehr lang drum rumzureden. Leverkusen spielt auch im Moment nicht mehr mit dieser Brillanz wie in der Hinrunde oder wie im Spiel gegen die Bayern. Es sind Arbeitssiege dabei, es sind schwer erkämpfte Siege dabei. Es fehlt so ein bisschen auch vielleicht die Leichtigkeit auf allerhöchstem Niveau im Übrigen. Und trotzdem haben sie noch kein Spiel verloren. Langsam kann man vielleicht auch mal auf den Rekord schauen, ob sie es wirklich als allererste Mannschaft schaffen, eine ganze Saison ohne Niederlage abzuschließen, das wäre ja Wahnsinn. Ja. Also in Deutschland zumindest, das hat Arsenal zum Beispiel mal in England geschafft. Übrigens, weil du gerade gesagt hast, auch wegen Einsteigen und immer über den Schiedsrichter, also Martel gegen Wirtz, da würde ich sagen, hat Martel sogar auch Glück, dass er keinen Platzverweis bekommt. Mhm. Also ich möchte das nicht auf den Schiedsrichter schieben. Was ich gesagt habe, bleibt, der FC hat sich gut gewehrt. Das wird für Gladbach eine anspruchsvolle Aufgabe am Samstag. Es bleibt aber auch, dass du auswärts wahrscheinlich meistens gut stehst oder gestern auch aus der Außenseiterrolle, aber du entwickelst trotz allem, trotz des Pfostenschusses gestern insgesamt zu wenig Torgefahr. Und bei Leverkusen muss man sagen, wenn man so eine Saison durchzieht und dann jetzt auch, wo du auch mal mit Personalproblemen hast und wo die Gegner sich besser darauf eingestellt haben, dann immer wieder einen Weg findest, Spiele zu gewinnen, das nötigt einfach Respekt ab. Also Chapeau und herzlichen Glückwunsch dann zur ersten Meisterschaft der Vereinshistorie.
Guck mal, und das unter Xabi Alonso, der im Sommer nach München umziehen muss. Da
sieht er noch übrigens alles da aus. Nochmal ganz kurz vielen Dank an unheimlich viele Zuschriften. Das reichte von, ich will dir nur mal einen kleinen Hinweis geben, bis, wo hast denn du dein Abitur gemacht? Also ich habe mein Abitur auf dem Megina-Gymnasium in Mayen gemacht, Leistungskurs, Mathe sogar gehabt, Geschichte und Deutsch, Mainzer Studienstufe, war damals in Anfang der 90er noch sehr anspruchsvoll. Ich habe letzte Woche tatsächlich gerechnet, die Chancen von Alonso, wo er hingeht oder bleibt, 40 plus 35 plus 35. Und da habe ich gedacht, dass ein einfach mein dänisches Gewissen mich eventuell mal korrigieren würde. Ich war einfach bei 110%, weil ich ja immer am Maximum fast bin, ne? Also das nochmal ein großes Sorry und vielen Dank an alle, die mich auf meinen Fehler hingewiesen haben. Warum bist du dir so sicher, dass der in München nächstes Jahr ist, der Alonso?
Ja, weil das dänische Gewissen nicht rechnen kann, deshalb. Und weil das dänische Gewissen in den Naturwissenschaften sowas von abgekackt ist, das kann man niemandem erzählen. Dafür aber in allen anderen Bereichen sehr gut war, hat zum Medizinertest gereicht, den ich bestanden habe. Ihr könnt mich natürlich jetzt auch Dr. Kleis nennen, sehr, sehr gerne.
Du hast den Medizinertest bestanden?
Okay. Ja, den habe ich bestanden.
Ja, jetzt wird das Ganze noch größer.
Ich möchte euch ausrasten sehen und gerne Zuschriften und gerne Autogramme später. Allerdings muss ich ja einordnen, warum Xabi Alonso im Sommer aber bei München Trainer wird. Das ist relativ einfach. In Liverpool wird man sich nicht für Xabi Alonso entscheiden können und wollen. Die Münchner werden alles geben und ihm vor allen Dingen alles Geld der Welt geben. Und ich glaube auch, an Xabi Alonso geht nicht vorbei, dass er eine Beziehung zu München hat, dass er wahrscheinlich nicht ein zweites Mal in Leverkusen Meister werden wird. Er den nächsten Schritt machen möchte und auch eine große Chance hat, weil natürlich der Pater vom Tegernsee ihm versprechen wird, du darfst dir jeden Spieler kaufen, den du willst.
Aber da waren jetzt aber trotzdem ein paar Dinge dabei. Also A, warum sollte er nicht ein zweites Mal mit Leverkusen Meister werden und mit im ruhigen Leverkusen versuchen, Champions-League-Erfahrung als Trainer zu sammeln?
Ja.
Hast du jetzt gelacht oder gehustet?
Wir beide wissen doch, wenn wir über die Leverkusener Brücke fahren, dann haben wir sowas von wie Gänsehaut von innen. Da wollen wir doch eigentlich gar nicht hin. Freiwillig ein zweites Jahr in die Leverkusen ist doch so ein bisschen wie Alcatraz des Fußballs.
Na, finde ich nicht. Also ich finde...
Natürlich.
Ich mag das Stadion zum Beispiel. Ich finde, man kann sich da guten Fußball angucken. Finde auch die Unterstützung nicht so schlecht, wie es immer gesagt wird. Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Leverkusen eine Perle der Stadtentwicklung ist. Da bin ich bei dir. Aber es gibt übrigens in der Stadt, in der ich lebe, in Köln, und ich lebe sehr gerne hier, ist es jetzt auch nicht, also Köln ist jetzt auch keine strahlende Schönheit.
Das bitte?
Ist so die innere Wärme.
Stadt der Welt.
Ja, ja, genau. Genau.
Also, hallo?
Nein, das weißt du sicherlich auch. Und vor allen Dingen, man kann auch, wenn man in Leverkusen spielt, kann man auch im Bergischen wohnen. Das ist wunderschön. Mhm. Also... Ich hoffe, dass das Dissen auch ein bisschen aufhört von Leverkusen, aber ich verstehe, was du meinst. Es hat nicht den Glanz von Liverpool, es hat nicht den Glanz von Bayern und es hat auch nicht den Glanz des Weißen Balletts. Das steht ja außer jeder Frage. Aber warum hast du gerade gesagt, Liverpool wird sich auf gar keinen Fall für Alonso entscheiden? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Es ist eine sehr gute Frage. Es ist ein Bauchgefühl. Und es ist gefährliches Halbwissen, wie der Boulevard in Köln natürlich auch wieder zu Recht sagen würde, habe ich. Das ist immer noch viel wert, finde ich, dieses Halbwissen. Und ich glaube, Leverkusen sucht einen Trainer, der ein Stück mehr Erfahrung hat als Xabi Alonso. Bin ich mir relativ sicher. Und es geht um den Nachfolger von Jürgen Klopp.
Also ich glaube ganz klar, dass der LFC, also Liverpool, mit der Schubkarre nach Leverkusen fahren würde, um Alonso zu holen.
Ja.
Also nach Jürgen Klopp würde es für jeden Trainer auf der Welt eine Brachialaufgabe.
Total.
Aber wenn einer den Kredit im Club und bei den Leuten hat, dann ist es Alonso, der mit Liverpool alles gewonnen hat. Also beziehungsweise einer dieser Champions-League-Helden von dem 0-3 gegen Milan und dem Sieg im Elfmeterschießen ist. Mhm. Der als Stratege und als Mensch überaus geschätzt ist. Der mit jungen Leuten arbeiten kann, was ja für die Akademie in Liverpool wichtig ist. Und der so ein smarter Typ ist, dass er auch in die Fußstapfen von Klopp reingehen kann. Also die brauchen keinen Mourinho oder sowas irgendwie. Die brauchen genau so einen Typ. Also in Liverpool und Zidane, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Okay.
Also du musst schon auch, Zidane hat nie in England gearbeitet. Du musst als Trainer da schon wissen, was auf dich zukommt, bei dieser irren Taktung und bei dem Tempo in der Premier League. Mhm. Also ich denke, dass Liverpool Alonso mit Kusshand holen würde. Wo ich dir recht gebe, ist, dass Alonso auch eine Verbindung zu den Bayern hat. Ich weiß nicht, wo das Herz größer ist. Ich finde eigentlich, dass er schon eher für mich ein Liverpool-Spieler als ein Bayern-Spieler war. Aber München hat an Lebensqualität natürlich auch einiges zu bieten, das muss man schon sagen. Deshalb glaube ich, dass das ungefähr pari ist. Aber als Fußballclub, als Marke, ist Liverpool für Alonso, glaube ich, dann fast noch ein Stück stärker als Bayern München. Aber damit sind wir bei Bayern. Wir brauchen da ja auch nicht drüber zu spekulieren. Vielleicht bleibt er ja auch am Ende in Leverkusen. Wie hast du denn den Auftritt in Freiburg gesehen und vor allen Dingen auch das Wirken von Thomas Tuchel nach, auch im Spiel 2, nach der Entscheidung, sich dann am Saisonende zu trennen?
Ihr werdet es nicht glauben, es hat mir leid getan. Es ist tatsächlich inzwischen an einem Punkt, wo es eine Tragik erreicht hat, diese ganze Posse um den FC Bayern München, um Thomas Tuchel, wo er mir wirklich leid tut. Es ist, die Mannschaft macht, was sie will. Und das kann kein Zufall sein, dass er dann sich auch entsprechend geäußert hat, dass es Dinge und Spielabläufe gab, die man im Training nie, aber auch nie im Ansatz trainiert hat. Genau das war auch mein Eindruck, dass diese Mannschaft einfach komplett vogelwild ist und macht, was sie will. Da hört niemand mehr auf Tuchel. Das ist denen scheißegal. Und wenn du an dem Punkt bist, dann brauchst du dich nicht mehr in der Champions League auf die Bank zu setzen. Und dann muss man ihn eigentlich auch ein Stück weit schützen, dann muss man sich selber schützen. Es ist so, dass ich von Anfang an, ich bin mir ziemlich sicher, dass es einige gibt, die den Podcast abonniert haben und ihn regelmäßig hören, damals schon gesagt habe, irgendwie habe ich das Gefühl, da stimmt was nicht bei Thomas Tuchel. Irgendwie ist er entweder schlecht beraten oder aber der ganze Auftritt, die ganze Kommunikation, wenn du den anguckst, wenn du dem in die Augen guckst, da ist irgendwas, was nicht wirklich auf der Höhe ist. Der hat eine Entscheidung getroffen damals, irgendwo in München bei einem Treffen. Das war eine Kurzschlussreaktion. Ich glaube, er hatte nicht die Weitsicht und wusste nicht, an welchem Punkt der Verein ist. Und wahrscheinlich war der Verein damals an einem noch schlimmeren Punkt, als es medial dann aber auch erzählt wurde. Also das heißt, dieser gesamte Umbruch, es gab Hinweise ja damals schon einfach auch zu Brazos und Oliver Kahns Zeiten, dass dieser Verein bröckelt, dass dieser Verein führungslos ist zu viel, aber in Sachen Führung nicht mehr der FC Bayern war. Und zu diesem Zeitpunkt, und da hat Thomas Tuchel nicht richtig hingeguckt, hat er diese Mannschaft übernommen, die damals schon keine Mannschaft war, hat dann noch Spieler dazu addiert und so wurde es ein Spielermatch von Charakteren, die nicht zusammenpassen. Und am Ende des Tages steht er jetzt da, wo er steht. Der arme Kerl, wer zu viel gesagt, er wusste, er ist ein erfahrener Mann, er weiß am Ende, was er tut, aber ich glaube, er konnte die Lage nicht richtig abschätzen. Was jetzt allerspätestens nach dem Spiel gegen Freiburg passiert, finde ich absolut daneben. Der Boulevard ist der Boulevard, aber das, was Bild da treibt, ist mit Verlaub eine Sauerei, hat mit Journalismus nichts mehr zu tun. Das ist eine Hybris, einen Trainer kaputt zu schreiben, die einfach so nicht geht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der eine oder andere von Bild hier zuhört. Ich hoffe, dass es Matthias Brüggelmann ist. Lass uns mal telefonieren, Matthias, wegen ein paar Themen. Wenn du das hier hörst, sehr, sehr gerne, du hast meine Nummer. Ich finde es inzwischen unerträglich. Und abschließen möchte ich gerne mit dem Satz, jeder Bayern-Fan muss leiden im Moment, da bin ich mir ziemlich sicher. Und jeder Bayern-Fan wird auch irgendwo sehen, dass Thomas Tuchel in einer Situation ist, in der er nicht hineingehört. Und ich glaube, es gibt da Kräfte beim FC Bayern im Hintergrund, im Management, die sind einfach nicht mehr so gut, wie das vielleicht vor 5 Jahren noch war. So.
Puh. Ja, da war ja eine Menge drin. Puh, ich habe jetzt genau zugehört. Also, ich möchte das jedem unbewusst, unbenommen lassen, wie er das Ganze bewertet, was der Boulevard macht. Aber eins ist auch ganz klar. Also, wenn du den Boulevard in Deutschland vergleichst mit dem Boulevard zum Beispiel in England oder in Spanien oder auch in Italien, dann haben wir eher fast immer noch relativ harmlose Verhältnisse. Also, dass jemand wie Thomas Tuchel jetzt letztlich am Boulevard gescheitert ist oder dass man da Mitleid mit ihm haben muss.
Nö, das habe ich nicht gesagt.
Aber wie gesagt, ich sehe das auch nicht so. Also Thomas Tuchel gibt genug Angriffsfläche selbst, obwohl ich ja gesagt habe, ich halte ihn für einen Weltklasse-Trainer. Und wenn du zum Beispiel siehst, wie wenig Enthusiasmus bei ihm da ist, wenn er ein Tor erzielt, wenn du siehst, wie er sich ständig von der Mannschaft distanziert, selbst jetzt, also wenn man am Ende die Vereinbarung trifft mit dem Verein, komm, wir machen das jetzt noch bis Ende des Jahres, dann hat man die Möglichkeit, als Thomas Tuchel zu sagen, pass auf, ich führe das hochprofessionell zu Ende, das macht er, weil er Profi ist, und ich versuche am Ende einfach mit der Mannschaft und mit allen, die hier sind, einfach noch ein gutes Verhältnis zu haben, dass man am Ende sagen wird, okay, er hat den Umbruch nicht geschafft, aber man hat schon gesehen, dass er ein guter Trainer ist und er konnte auch richtig locker und sympathisch sein. Er macht jetzt so praktisch, okay, ich habe hier ein paar Sachen angesprochen, ich glaube nicht, dass ich das Problem bin, das konnte ich letzte Woche alles noch verstehen. Er distanziert sich aber ganz klar von dieser Mannschaft. Ich möchte mit diesem Haufen eigentlich nichts zu tun haben. Und dann verstehe ich auch, wenn man dann sagt, ja, sag mal, ist das denn überhaupt noch der richtige Mann bis Ende der Saison? Die Wahrheit ist ja auch, er sitzt nur noch auf der Bayernbank, weil die Bayern gar nicht wissen, was sie gerade im Moment machen sollen. Sollen sie sich eine Übergangslösung hinsetzen? Lothar Matthäus hat gestern Hermann Gerland ins Spiel gebracht. Vielleicht wirklich eine gute Lösung. Setzt du jemanden hin, der jetzt dann in der Endphase der Saison sich auch schon verbrennt und gar nicht den Umbruch einleiten kann? Oder lässt du es einfach so zu Ende laufen? Zu Ende laufen, das kann sich eigentlich ein Verein wie Bayern München nicht leisten. Aber Tuchel, den ich, wie gesagt, immer geschätzt habe und immer gelobt habe und oft auch verteidigt habe, macht jetzt so ein bisschen die beleidigte Diva. Und wenn er das so macht, dann muss er auch mit Gegenwind. Übrigens nicht nur vom Boulevard, er kriegt ja auch von anderen Medien Gegenwind. Damit muss er dann rechnen. Das ist das Erste. Und wenn du dir dann die Spieler anguckst, beziehungsweise was aus den Spielern geworden ist, guck dir doch mal den Fall Kimmich an. Wir haben das ja hier schon vor anderthalb Jahren diskutiert. Und damals wurde man ja noch beschimpft, wenn man Kimmich die absolute Weltklasse im Mittelfeld abgesprochen hat. Jetzt spielt er Rechtsverteidiger. Also Kimmich war ja immer ein Liebling von Nagelsmann. Deshalb war Tuchel Kimmich immer schon ein bisschen belastet. Er hat relativ früh eine andere Sechs gefordert. Das hat mit dem Selbstverständnis von Kimmich und Goretzka überhaupt nicht korrespondiert. Jetzt spielt er hinten rechts und er spielt da selbst hinten rechts grottenschlecht. Weil keine taktische Disziplin, möchte sich trotzdem immer in jeden Angriff einschalten. Das war übrigens auch in Wolfsburg beim letzten Länderspiel der Flick-Ära so. Da ist er auch wieder dauernd darum geturnt. Dann hast du einen völlig verunsicherten Kim. Du hast einen Goretzka, der seine Form auch nicht findet. Müller, den immer alle fordern, der aber nicht mehr der Müller ist, den wir als Weltklasse kennen. Und so waren eigentlich in Freiburg, nur der zuletzt so ein bisschen überspielt wirkende Musiala und Tell, irgendwelche Faktoren, Kane vom Spiel vorn abgebunden. Eigentlich sogar, also ein hochverdienter Punkt für Freiburg. Das heißt, das Spiel jetzt gegen Lazio diese Woche, das wird das entscheidende Spiel. Wenn die Bayern da ausscheiden, dann kannst du Tuchel auch direkt freistellen. Wenn sie da weiterkommen, besteht immer noch die Chance auf einen Titel. Ich sage, in Bestform müssen die Bayern wenige im Moment fürchten in Europa, zumal Liverpool und Leverkusen gar nicht in diesem Wettbewerb sind. Und gegen Lazio, ein relativ biederes Serie A-Team, kannst du meiner Meinung nach eigentlich gar nicht ausscheiden, aber das haben wir vor Villarreal auch schon gedacht damals, wie sie ausgeschieden sind. Also klar, wenn Tuchel ausscheidet, dann ist er auf jeden Fall weg. Ansonsten wird das Zweckbündnis doch noch ein bisschen halten.
Puh, okay, gut, dann sind wir da.
Bin mir übrigens noch nicht mal sicher, ob Kimmich überhaupt spielt gegen Lazio. Vielleicht lässt er auch Leimer spielen. Also das ist schon dramatisch, wie der Formverfall von Joshua Kimmich in den letzten Wochen und Monaten ist.
Ja, es sind halt auch junge Leute und ich glaube auch die Chemie ist halt einfach auch, glaube ich, doch inzwischen auch schon lange zerstört, oder? Zwischen Tuchel und Kimmich. Also ich glaube, das wird auch nichts mehr werden. Der wird sich wahrscheinlich entweder bis zum Sommer durchmogeln oder er wird dann gehen. Also ich glaube, da wird sowieso dann im Sommer ein Umbruch sein.
Bei Kimmich dann selber?
Ja, genau.
Ich würde Kimmich tatsächlich empfehlen, den Verein zu wechseln. Und er hat ja im Ausland einen exzellenten Ruf. Ich glaube, dass das... Er kommt damit nicht klar, dass er nicht mehr unangefochten ist. Und du sagst, ja, junge Leute, klar, junge Leute. Aber trotzdem, bei Gehältern zwischen 12 und 19 Millionen, da bin ich jetzt mal ganz platt. Und da bin ich dann jetzt auch mal Boulevard. Da ist mir nicht egal, wie sich ein Mensch fühlt, um Gottes Willen. Das überhaupt nicht. Aber da muss ich mit Kritik, mit Gegenwind ähnlichen Sachen muss ich auch leben können. Wenn ich das nicht kann, dann kann ich nicht bei einem Verein wie Bayern München spielen. Und vor allen Dingen nicht auch die Ansprüche haben und formulieren, die ein Joshua Kimmich hat. Also das musst du schon aushalten und kannst auch nicht beleidigt sein, wenn der Trainer nicht so auf dich steht. Auch das ist Fakt. Die Mannschaft von Bayern ist in sich völlig überspielt. Sie ist präsig, sie ist satt geworden. Da sind verschiedene Dievenhaftigkeiten am Tage. Das gehört auch dazu. Tuchel ist da nicht der Alleinschuldige, auf gar keinen Fall.
Ist der Schuldige in Dortmund Sebastian Kehl, ist es Edin Terzic oder ist es der scheidende Aki Watzke? Wer ist es und wer wird den Verein entscheidend wieder nach vorne bringen? Vor allen Dingen das Spiel von Borussia Dortmund. Ich glaube, eine Mannschaft, die, ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt, aber 30, 35 Minuten komplett überhaupt nicht Borussia Dortmund war, dann langsam zu Borussia Dortmund wurde, in der alten Försterei. Ist das genug, um Champions League zu spielen?
also ich bin jetzt fast ein bisschen überrascht, dass du das Thema Dortmund so nochmal aufmachst, weil wir das ja in den vergangenen Wochen genau so schon besprochen hatten.
Ja, ich mache es deshalb auch vielleicht ganz kurz, weil bei Sebastian Kehl, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, gestern nochmal im Doppelpass war, ein paar ganz interessante Dinge gesagt hat, aber auch letztendlich, was ich ziemlich erschreckend fand, auch so gut wie nichts gesagt hat. Also hat sich da irgendwie relativ gut rausgewunden aus dem ganzen Kladderadatsch. Nein, ich wollte keine riesen Fass aufmachen, aber ich fand es wirklich krass, dass 35 Minuten einfach Borussia Dortmund nicht Borussia Dortmund war und das gegen Union Berlin, das ja auch struggelt. Also wenn du Champions League spielen willst, dann, ja, weiß ich nicht, ob diese Spiele dann reichen.
Das ja, aber ich bin insofern überrascht, weil das ist ja jetzt ein wiederholendes Phänomen, dass Dortmund einfach nicht gut spielt in dieser Saison. Ich kann mich an vielleicht eine Handvoll guten Spielen erinnern. Sie gewinnen aber trotzdem in dem Falle und das Verhältnis zwischen Watzke, Terzic und Kehl, das haben wir ja hier schon so oft besprochen, dass ich deshalb überrascht bin, weil da ist ja jetzt nichts Neues dazu gekommen. Nur weil gestern Sebastian Kehl im Doppelpass war, vor 6 Wochen oder so war ich mal mit ihm zusammen bei Sky 90, da finde ich, hat er ein paar klare Aussagen getätigt. Ich glaube, er möchte Nachfolger von Watzke werden, er möchte der starke Mann werden und möchte aber dann auch seine Positionen durchsetzen. Wir haben den Fall Alvarez, haben wir lang und breit hier besprochen, dass Kehl ihn wollte. Terzic hat auf Emre Can gesetzt, was meiner Meinung nach einer der größten Fehler ist. Das war ja gestern auch bezeichnend im Doppelpass, wie nochmals zitiert wurde, dass Can gesagt hat, er sieht sich auf einer Ebene mit Effenberg und Van Bommel. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, die Antwort von Effenberg, die hat ja auch tief blicken lassen. Mhm. Also Emre Can ist für mich kein internationaler Spieler auf dem Niveau und ist auch für mich nicht der Kapitän von Borussia Dortmund. Und ja, so meandert diese Mannschaft ein bisschen vor sich hin. Sie wird am Ende Vierter oder Fünfter werden. Es kann ja sein, dass Platz 5 für die Champions League reicht. Wenn Platz 5 es werden sollte und es reicht nicht für die Champions League, dann ist das, glaube ich, Zeitenwende auch in Dortmund, weil Champions League, da ist alles drauf ausgelegt. Man darf aber schon noch sagen, dass dieser Mannschaft einfach das Außergewöhnliche fehlt, dass ein Bellingham, ein Sancho in Bestform, ein Haaland hatten. Auch das haben wir schon besprochen. Deshalb nichts Neues, aber Pflichtaufgabe bei Union erfüllt. Ich denke, deshalb können wir da drunter den Haken machen. Genauso wie Leipzig seine Pflichtaufgabe in Bochum erfüllt hat, aber der VfB Stuttgart gewinnt halt auch weiter. Mhm. Fahren einfach mal nach Wolfsburg und gewinnen. Sie wurden girassiert. Das ist ja so ein bisschen so ein WhatsApp-Bild, das die VfB-Fans immer rumschicken gerade im Moment.
Puh,
ja. Und der Einbruch des VfB scheint nicht zu kommen. Also ich erwarte eigentlich, dass es um Platz 4 nur noch zwischen Dortmund und Leipzig geht.
Okay, bevor wir
jetzt übrigens ganz kurz noch eins. Max Eberl hat sich ja letzte Woche vorgestellt, ne? Mhm. Das wollte ich auch noch mal ganz kurz sagen, weil du direkt zu Dortmund gegangen bist.
Ich mag diese karierte Hose. Ich habe die schon gesucht im Internet, nicht gefunden leider.
Das ist mir klar. Aber der Spruch von ihm, deswegen ist dieser Club auch etwas Besonderes. Andere kriegen Geldspritzen und dieser Club ist einfach solide gewachsen über Jahrzehnte. Ja, er ist solide gewachsen, aber auch da werde ich nicht müde, das zu sagen. Nochmal und bitte alle nachgoogeln, die mir einfach immer nur unterstellen.
Kommt jetzt nicht die Kirchnummer, bitte.
Ja doch, die Kirchnummer, genau. Genau die. Also 40 Millionen um die Jahrtausendwende, das war ein unfassbarer Vorteil, der den Bayern da zu Pass kam. Das waren Bestechungsgelder von Leo Kirch und sie haben dafür 2 Millionen Strafe bezahlt. Da brauchst du jetzt nicht noch auf Seite der Bayern-Fans dich zu stellen, komm mir jetzt nicht mit der Kirchnummer. Wenn man sich so hinsetzt mit so einer Hose und sowas sagt, dann muss man das übrigens auch aushalten. Würde auch sicher, Max Eberl. So, nächstes Thema.
Okay, da ist der Eberl. Aber abgefrühstückt. Gut, ich würde gerne von dir einfach nochmal, bevor wir in die zweite Liga, wir wollten einen kleinen Schwerpunkt setzen, zweite Liga, in dieser Ausgabe, ganz gerne nochmal wissen, was es da, also ich finde, also alle haben gesagt, jetzt nach diesem Spieltag, auf Wiedersehen Darmstadt 98, mit der Leistung kannst du und darfst du dann auch vielleicht nicht mehr Bundesliga spielen. Da ist der Bus einmal drüber gefahren über Darmstadt 98, ich glaube, da ist alles auserzählt. Oder? Da müssen wir uns nicht mehr drum kümmern.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich meine, wenn sie letzte Woche das Spiel in Bremen gewinnen, du erinnerst dich an diese Szene in der 97. Minute, wo dem Skarke der Ball an die Hand geschossen wird, dann hätte so ein Sieg, glaube ich, der hätte dir richtig was gebracht. Dann hättest du vor allen Dingen jetzt nur 2 Punkte Rückstand hinterm Relegationsplatz. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Ich meine, Darmstadt kommt total an seine Grenzen, das ist gar keine Frage. Ist wahrscheinlich auch der schwächste Kader in der Liga. Man darf aber trotzdem auch mal darauf hinweisen, dass Heidenheim ungefähr genau denselben Etat hat, Und die spielen es trotz der Niederlage richtig gut. Was mich so ein bisschen verwundert, dieses Spiel, das war keine Lieberknecht-Mannschaft, weil Thorsten Lieberknecht kriegt die Mannschaft ja immer zumindest kämpferisch voll auf Betriebstemperatur. Das war ja Slapstick teilweise in dieser ersten halben Stunde. 0-5, dann gab es ja nachher noch die Szenen, dass dann der eine Kapo der Mannschaft die Leviten gelesen hat. Es soll ja, wie die Spieler sagen, alles trotzdem in einem normalen Rahmen gewesen sein. Es gab dann nachher Szenen, dass Darmstädter Fans sich untereinander geprügelt haben, weil einige Fans gesagt haben, was stellt ihr die Mannschaft da zur Rede, und andere, das, ich war nicht dabei, aber das wären jetzt unschöne Begleitumstände. Ich glaube, es wird am Ende einfach nicht reichen, weil die Qualität nicht groß genug ist. Aber sie spielen noch gegen den FC, sie spielen noch gegen Mainz. Also theoretisch ist es immer noch möglich. Ich glaube, in jedem anderen Standort würde jetzt langsam auch die Trainerfrage gestellt werden. Das ist bei Thorsten Lieberknecht zu Recht nicht der Fall, weil er überragende Arbeit geleistet hat. Aber das war schon sicherlich ein Tiefpunkt in der Darmstädter Vereinshistorie. Da müssen wir gar nicht drum herum reden.
Okay, dann lass uns auch einfach genau dahin gehen, wo wir einfach auch hingehen wollten, nämlich in die zweite Liga. Und da ist ja einiges passiert. Also es ist, wer hätte gedacht, dass Schalke 04 den FC St. Pauli nach Hause schickt mit 3-1. Wer hätte gedacht, dass der HSV verliert? Da haben wir gerade eben schon drüber gesprochen. Karlsruhe gegen Fürth 4-0. Boah, da tut sich was. Und der erste FC Kaiserslautern ist da. Da haben sich sehr unschöne Szenen abgespielt. Das war tatsächlich bitter insgesamt in Rostock. 3-0. Aber Friedhelm Funkel ist zurück. Nicht nur die Feuerwehr des SC Baden-Baden, die ehemalige, sondern auch Friedhelm Funkel, die Feuerwehr vom Betzenberg, hat sich durchgesetzt. Also da ist ganz schön Musik in der zweiten Liga.
Also ich würde als erstes mal sagen, weil ich das Spiel Schalke gegen St. Pauli ja beobachten durfte am Freitagabend. Mhm. Es ist manchmal wirklich so lustig. Du fährst dann irgendwie im Auto dahin und dann kriegt man so Nachrichten von Leuten, die sich auch mit Schalke gut auskennen oder im Schalke-Umfeld, und dann so, boah, was für eine Aufstellung heute. Der ändert fünfmal. Da spielen Leute auf Positionen, haben sie noch nie gespielt. Der Gerrards hat die Schnauze auch voll. Der geht jetzt all in. Der ist nach dem Spiel gar kein Trainer mehr. Also wie viele ich von diesen Nachrichten bekommen habe, Das war wirklich Wahnsinn. Und dann musst du dir einfach sagen, okay, da kommst du in dieses Stadion rein, da sind über 60.000, die fantastisch ihre Mannschaft angefeuert haben. Und dann siehst du so ein Soppi, wo alle schon sagen, Fehleinkauf auf der rechten Seite, der hat richtig gut gespielt, solange die Kräfte getragen haben. Dann siehst du einen Schallenberg, der mal in der Jugend und irgendwie mal in der Oberliga im Innenverteidiger gespielt hat, der das überragend gemacht hat. Dann siehst du einen Kabadei, der war schon in der zweiten Mannschaft und auf der Tribüne, der wirklich richtig explodiert in diesem Spiel. Du siehst einen Terodde, der sich zerreißt für diese Mannschaft, und denkst dann am Schluss, was habe ich denn hier für ein Spiel gesehen? Sicherlich die schwächste Saisonleistung des FC St. Pauli, ja. Aber bei Schalke hat einfach alles gestimmt. Einstellung, Taktik, das war einfach eine richtig, richtig gute Leistung. Und so viel dann auch mal dazu, der Trainer hat die Kabine verloren. Klar gibt es immer Spieler, die mal zufrieden sind. Und Drexler ist sicherlich nicht zufrieden, dass er keine Rolle spielt. Aber den Kader hat Gerrards nicht zusammengestellt. Und er hat jetzt aus 15 Spielen 7 Siege, 7 Niederlage und ein Remis. Das ist für das, was Schalke spielt, ist das völlig in Ordnung. Und ich finde auch, dass Gerrards so eine Linie einfach vorgibt und nach der auch leitet. Und der hat nicht umsonst letztes Jahr in Saint-Gilloise einen riesen Job gemacht. Also will damit sagen, es gibt berechtigterweise ganz viel Kritik an ganz vielen auf Schalke. Aber das war ein Befreiungsschlag. Und ich glaube, das war jetzt auch das Signal, dass zumindest das Allerschlimmste nicht passiert, dass sie nicht in Liga 3 absteigen, wo sie wahrscheinlich ja gar nicht spielen könnten. Also sie müssten ja bis in die Regionalliga wahrscheinlich runter aus finanziellen Gründen.
Ja, absolut. Und wenn man sich Spieldaten so ein bisschen anguckt, finde ich tatsächlich auch ganz interessant. Da siehst du es natürlich auch eklatant an den Torschüssen. 14 auf Schalker Seite, 7 auf St. Pauli Seite. Und bei der Laufleistung, das fand ich auch ganz interessant, ist St. Pauli ein Ticken besser gewesen. Gespielte Pässe, insgesamt 431 bei St. Pauli. Eine ganze Ecke weniger bei Schalke. Aber dann siehst du eben Ballbesitz zum Beispiel auch, 57% bei St. Pauli
Aber das ist ja alles nicht, aber das ist ja alles nicht überraschend. St. Pauli ist eine dominante Mannschaft dieses Jahr.
Absolut, aber da hätte es dann, also, ne, aber Torschüsse da, die Abschlüsse sind da einfach tatsächlich der Knackpunkt gewesen. Und ich hab auch selten so ein Spiel gesehen von St. Pauli, das dann vorne so wenig gewesen ist. Aber,
also es war, bei St. Pauli war es gar nichts. Ich glaube auch tatsächlich, dass das Trainerthema mittlerweile eins in der Kabine ist. Das glaube ich schon. Mhm. Also es ist die zweite Niederlage in vier Partien. Sie kriegen relativ viele Gegentore. Smith musste früh raus. Das ist für meine Begriffe eigentlich fast der wichtigste Spieler. Auf der anderen Seite kannst du sagen, wenn du so eine überragende Saison spielst wie der FC St. Pauli, dann kannst du natürlich auch mal so ein Spiel drin haben. Das ist ja gar keine Frage. Aber es ist auch ein bisschen kurios, dass Hürzeler einerseits eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag will, dann sagt Bornemann irgendwo oder von der Seite aus wird gestreut, naja, also wir ziehen jetzt langsam auch das Angebot zurück, wir lassen uns nicht hinhalten, was ich übrigens verstehen würde von Andreas Bornemann. Dann kommt Oke Göttlich, der Präsident, am Ende zu mir ans Mikrofon und sagt, ja, jetzt hat also der Hürzeler, der hat alle Zeit der Welt, wir sind so dankbar, dass wir den haben und wir machen hier gar keinen Druck. Also ich glaube tatsächlich, also mir sind eigentlich natürlich als Rothose, sind mir die Befindlichkeiten von St. Pauli jetzt nicht ganz so wichtig, aber ich persönlich glaube, dass irgendwann macht das auch was mit einer Mannschaft, weil die Mannschaft natürlich auch irgendwann sagt, das ist unser Trainer, was soll denn das jetzt? Entweder der unterschreibt oder der geht weg.
Total, ne? Total.
Und das war, also wie gesagt, von A bis Z eine schwache Leistung am Freitagabend. Dennoch würde, ich zitiere einen großen europäischen Podcaster, ist St. Pauli für mich durch.
Ja, mit fünf Punkten Vorsprung sind sie durch. Na gut, okay.
Ja, aber sie haben ja 7 auf den Relegationsplatz, weil der dämlichste Verein Deutschlands gestern versäumt hat, auf 4 Punkte ranzukommen.
Also, können wir zusammenfassen bei Kaiserslautern bzw. Rostock gegen Kaiserslautern. Du musst in Rostock auch erstmal 3-0 gewinnen bei der ganzen Stimmung, die da stattgefunden hat.
Also und vor allen Dingen dann im 0-4 zu Hause gegen den KSC, ne? Ja. Das ist ja auch so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe, das auch bei Funkel, ne? Trainereffekt, erst 1-1 in Nürnberg, dann hast du 4-0 zu Hause gegen KSC verloren, voll auf die Fresse bekommen, vielleicht jetzt Parallele zu Baumgart in Hamburg und jetzt liefert er, also Friedhelm Funkel mit all seiner Ruhe, der steht ja da, das ist Wahnsinn. Rostock, würde ich sagen, ist in allen Facetten, im Positiven wie auch im Negativen, sehr, sehr heiß. Ich möchte jetzt erstmal über den Sport einfach reden, der FCK hat das Spiel für meine Begriffe hochverdient gewonnen. Ja. Musst du dann auch mal mit so einer Nervenbelastung, denn das war ja ein Spiel für beide Mannschaften wirklich an der Wegscheide, angeführt von den überragenden Ritter und Ache. Da hat Friedhelm Funkel in einer Woche echt tolle Aufbauarbeit geleistet. Ich glaube, dass es in Rostock, um das auch mal zu sagen, weil es ja auch ein großer Traditionsverein ist, sehr, sehr unruhig wird. Ich weiß noch nicht, wie lange der Trainer, der in Regensburg hervorragende Arbeit geleistet hat, noch da ist. Sie haben so irgendwie in Rostock, glaube ich, nachdem sie sich jetzt ein paar Jahre gerettet haben, auch gute Aufbauarbeit geleistet haben. Sie haben diesen nächsten Schritt nicht gemacht. Ja, und also ich glaube fast, dass es jetzt auf Rostock als Absteiger dann hinausläuft. Und für Lautern ganz wichtig vorzulegen im Duell um den Relegationsplatz, also auch gegen Eintracht Braunschweig. Das war ein Big Point.
Aber sie haben ja immer wieder so Spiele geliefert, wo du auch rein statistisch gesehen hast, dass sie wahnsinnig überlegen waren. Jetzt hier auch wieder nur ein kleiner Blick nur auf die Torschüsse, 22-8.
Sag mal, was ist denn mit dir? Bist du in so eine Datenmaschine reingefallen oder was? Das erschreckt mich ja fast, wie du dich mittlerweile vorbereitest auf so einen Podcast.
Ja, du, ich habe gedacht, gefährliches Halbwissen kann ich einfach auch nur durch Zahlen. Und du hattest Mathe, ich habe so eine Mathe-Schwäche gehabt.
Ah, okay.
Dass ich, dass ich dachte, ich kann vielleicht damit ein bisschen punkten. Nein, aber es ist ganz schön. Also ich bin kein Datenmensch, aber ab und zu mal reinzugucken macht total Sinn. Und ab und zu siehst du dann aber auch wirklich ganz krasse Zahlen, wie jetzt zum Beispiel eben das. Und das ist aber auch kein Zufall, weil Kaiserslautern immer wieder relativ gute Abschlüsse hat, aber leider die Tore dann nicht gemacht hat oder aber hinten zu viele bekommen hat. Und ich bin bei dir, Friedhelm Funkel hat es, glaube ich, jetzt dann ganz gut im Griff. Und bei Rostock, und das fand ich irgendwie auch so ein starkes Wort, ich mag ja immer so Motti oder so starke Aussagen, wie zum Beispiel die von Hansas Vorstandsvorsitzenden Robert Marien. Wochen der Wahrheit kämen jetzt auf Hansa Rostock zu. Hat er ja auch recht, aber das finde ich irgendwie schön. Könnte eine schöne neue Netflix-Serie werden.
ja, Wochen der Wahrheit, auch wenn es ja sicherlich sehr dramatisch klingt. Es ist ja auch so. Also spielt am Freitag am Braunschweig gegen Rostock für Hansa die Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Und es spielt am Sonntag Lautern gegen Osnabrück. Die dürfen natürlich nach zwei Siegen jetzt Hannover HSV auch wieder hoffen. Dazu herzlichen Glückwunsch. Und es kann nach dem Wochenende einiges vorentschieden sein. Es kann aber noch dramatischer werden. Und ein Hinweis noch, der Relegationsplatz unten in der zweiten Liga, da hat ja in der Vergangenheit, ich glaube, mit fast 75% immer der Drittligist gewonnen. Also im Moment sieht es vielleicht aus nach Absteigern Osnabrück und Rostock, Relegation zwischen Braunschweig und Lautern, aber das kann am nächsten Wochenende, und deshalb gebe ich Robert Marien recht, natürlich schon ganz anders aussehen nach diesen Spielen.
Aber also abschließend nochmal, damit wir es ganz klar haben, Osnabrück ist noch nicht durch, sagst du, nach unten? Nee,
okay. Natürlich nicht.
Gut. Okay. Hm.
Also wenn du nacheinander Hannover und den HSV schlägst, Respekt an die Bremer Brücke. Aber vielleicht ist es dann so, weißt du, jetzt bin ich mal gespannt, jetzt haben sie dann doch ja wieder fast was zu verlieren, wenn du so rangerobbt bist. Vorher haben sie ja praktisch so die Desperados, die alle schon abgeschrieben haben, gespielt. Das wird dann auch interessant zu sehen.
Und einen kleinen Blick in die Glaskugel, weil ich muss sie einfach immer unterbringen in jedem Podcast, du weißt das. Der SV Elversberg. Welche Rolle spielt der in der nächsten?
Gar keine. Also jetzt in der Saison, die spielen eine super Saison.
In der nächsten.
Ich glaube, die werden mit dieser Art Fußball zu spielen schon ein paar Jahre in der zweiten Liga verbringen.
Das ist doch, guck mal.
Ja. Übrigens auch noch ein kleiner Blick von mir. Dritte Liga. Dynamo Dresden, die hatten im Winter 10 Punkte Vorsprung auf den Nicht-Aufstiegsplatz. Jetzt stehen die nur noch am dritten Platz, weil die Spatzen aus Ulm, das ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte. Die waren 99 in der Bundesliga, also wie die da durchrocken. Jan Regensburg schwächelt, die dritte Liga ist auch irre interessant. Können wir uns vielleicht nächste Woche auch mal angucken, weil nächste Woche ist zum Beispiel das Spiel Dresden gegen 60 München.
Und vor allen Dingen, wenn du dann mal siehst, dass der SV Waldhof Mannheim, auch irgendwie Tradition, der MSV Duisburg. Herzlich willkommen, Michael Preetz.
Arminia Bielefeld, der HFC. Bielefeld.
Bitte, also.
Das ist Wahnsinn.
Das ist
also
richtig,
da können wir gerne nächste Woche auch mal 10 Minuten drauf gucken. Und wir wollten ja auch nächste Woche dann mal anfangen mit unserer Europameisterschaftshistorie. Also nächsten Montag lohnt es sich noch mehr einzuschalten, so würde ich sagen.
Absolut. Und wie kommen wir jetzt von der dritten Liga in die Champions League zurück?
Das ist, da kommen wir einfach dahin, das sage ich einfach. In diesen turbulenten Zeiten ist es gut, dass wir etwas haben, was konstant ist. Und Mike Gleis, der Tippgott, ist zurück. Das können wir auf jeden Fall sagen.
Oder? Ich finde auch. Lazio war doch genau richtig eigentlich.
Absolut. Im letzten Jahr habe ich dich ja in Europa,
in
du hast
Grund
mich mal
Boden
ranschmecken lassen. Boah. Und jetzt machst du mich wieder in Grund und Boden. San Sebastian gegen Paris. Hinspiel 2-0 für PSG. Ich sage, das geht 1-1 aus.
Ja, nee, das wird PSG leider mit 3-1 auch wieder gewinnen.
Dann du, Bayern gegen Lazio.
Das wird ein 2-1 für Lazio.
Das ist ja Wahnsinn. Ja. Also ich hätte gesagt 4-1 für Bayern.
Ja.
Da bin ich gespannt. Also dann haben wir am nächsten Montag einen Podcast. Da bleibt aber kein Stein auf dem anderen.
Absolut.
Da können wir da machen Bayern, dritte Liga und EM. Das war's dann.
Ja, absolut, absolut. So wird's sein.
So wird's sein. Dann haben wir Man City gegen Kopenhagen, sage ich 3-0.
Ja, da gehe ich fast mit. Es wird ein 3-1, aber ja.
Und Real Madrid gegen Leipzig.
Ja, das wird jetzt sehr, sehr, sehr klar. Das wird ein 4-1 für Real Madrid.
Das wird ein 2-1 für Real Madrid. Da sind wir uns einig. Und eins möchte ich als kleiner Appetizer sagen.
Ja.
Das kleine Luxemburg hat das große Holland mal rausgeschmissen. Bei der EM 64, Charles Dimmer hieß der Luxemburger, der mit 2 Toren den Niederlanden, der Elftal, das Licht ausgeknipst hat. Und darüber werden wir sprechen nächste Woche. Und wenn Luxemburg die Niederlande rausschmeißt und solche Geschichten sich hier nächste Woche wiederfinden.
Und wenn du den Dimmer auch noch anstellst, dann brauchst du.
Vor allen Dingen eins.
Eier.
Dimmer, Eier.
Und Elektrizität auch.
Wir brauchen
Eier.
Eier.